Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Auf Waffenruhe ab Mitternacht haben sich Israel und Hamas-Palästinenser verständigt. Beide Seiten halten sich offenbar daran. Die EU berät ihren Finanzplan für die kommenden 7 Jahre. Großbritanniens Premier Cameron will jede Budgeterhöhung verhindern. 80% der Bundesaufträge werden in die Deutschschweiz vergeben oder anders, Westschweiz und Tessin kommen zu kurz. Und nicht schräubeln, sondern kräftig schrauben. Bundesrat Berse hat dargelegt, wie er AHV und Pensionskassen in einer Gesamtreform fit und sicher machen will. Wir reden mit Alain Berse über sichere Renten als schönes Ziel und über Stolpersteine und Hindernisse auf dem Weg dahin im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die im Gazastreifen herrscht, hat zunächst gehalten. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, seit Mitternacht habe es keine Raketenangriffe mehr auf israelische Städte gegeben. Auch Israels Luftwaffe habe keine Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Hamas feierte die Waffenruhe als großen Sieg und verlangte, dass Israel seine Blockadepolitik beende. Der britische Premierminister David Cameron hat für das EU-Gipfeltreffen, das heute beginnt, harte Verhandlungen angekündigt. Bei den zweitägigen Beratungen zum EU-Finanzplan 2014 bis 2020 will Cameron den britischen Beitragsrabatt verteidigen. Keinem Land wird eine so hohe Reduktion beim Beitrag an die EU gewährt wie Großbritannien mit 3,6 Milliarden Euro. Zudem verlangt Cameron, dass der 1000 Milliarden Finanzplan massiv gekürzt wird. Die EU-Kommission möchte ihn dagegen um etwa 5% erhöhen. Mit der Schonzeit für den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ist es vorbei. Ein halbes Jahr nach seiner Abwahl wird er in Bordeaux von einem Untersuchungsrichter verhört. Es ist möglich, dass dieser Anklage erheben wird. Es geht um den Vorwurf der verbotenen Parteienfinanzierung. Sarkozy soll für seinen Wahlkampf vor 5 Jahren illegale Spenden bekommen haben, und zwar von der L'Oréal-Erbin und Milliardärin Liliane Bettencourt. Sarkozy wies alle Vorwürfe bereits mehrfach zurück. In der Demokratischen Republik Kongo lehnen die Rebellen den Abzug aus der Stadt Goma ab, den Präsident Kabila verlangt. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verlangt inzwischen die Festnahme von 2 Anführern der Rebellen. Die beiden seien verantwortlich für jahrelange Gewalttaten und Verbrechen im Osten des Kongo. In der Schweiz haben im letzten Jahr etwas mehr als 1400 Spitex-Organisationen rund 250.000 Personen betreut. Das geht aus der neuen Statistik des Bundes hervor. Dabei zahlten rund 120.000 Personen in der Langzeitpflege 32 Millionen Franken aus dem eigenen Sack. Das entspricht 4% der Kosten. Personen in der Langzeitpflege müssen sich seit letztem Jahr an den Kosten beteiligen. Die Gemeinden und Kantone zahlten insgesamt rund 220 Millionen Franken. Nach einigem Hin und Her ist nun klar, Luzern bleibt Hauptstandort der Schweizer Journalistenschule Matz. Diese überlegt sich aber, künftig gewisse Ausbildungen im Aargau und in Basel anzubieten. Das Matz fühlte sich vom Kanton Luzern brüskiert, weil dieser einen Unterstützungsbeitrag von 50.000 Franken aus dem aktuellen Budget gestrichen hatte. In der Zwischenzeit habe der Kanton aber Wege aufgezeigt, wie der Ausfall dieses Beitrags teilweise kompensiert werden könne, teilt das Matz mit. Der Bund hat im vergangenen Jahr 80% seiner Aufträge in der Deutschschweiz vergeben. Unternehmen aus der lateinischen Schweiz dagegen sind bei Beschaffungen des Bundes seit Jahren untervertreten, trotz Anstrengungen, Aufträge gerechter zu vergeben. Das schreibt der Bundesrat in einer Antwort auf mehrere parlamentarische Vorstöße. Er wolle nun prüfen, wie sich der Anteil der Vergaben in die Westschweiz und das Tessin erhöhen ließe. Der Bundesrat bleibt dabei, die obere Ausgabengrenze für die Armee soll ab dem Jahr 2015 4,7 Milliarden Franken betragen und nicht 5 Milliarden, wie es das Parlament möchte. Mit dem Geld könne die Armee ihren Auftrag gemäß Verfassung erfüllen, schreibt der Bundesrat auf einen Vorstoß der Sicherheitskommission des Nationalrats. Laut dem Parlamentsgesetz kann der Bundesrat von Planungsbeschlüssen des Parlaments abweichen, wenn er dies begründet. In diesem Jahr haben die Schiffe auf den Schweizer Seen rund 13 Millionen Leute transportiert. Das sind 4% mehr als letztes Jahr. Der Zuwachs sei wesentlich auf die Aktion einer Grossbank zurückzuführen, die vergünstigte Tageskarten abgegeben habe. Das teilt der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr mit.
12.36 Uhr. Hamas, Palästinenser und Israel halten also die vereinbarte Waffenruhe derzeit ein. Alles Weitere ist unklar und unsicher, sagt unser Korrespondent. Dann, als Gesamtpaket in einer großen Reform will Bundesrat Berset die Renten sichern, die Altersvorsorge für die Zukunft stabilisieren. Im Prinzip gut, sagen viele. Aber. Und weiter. Die Vergabe von Informatikprojekten beim Bund hat ihre Tücken. Ein neues Beispiel. Die EU-Staaten feilschen ums Budget für die nächsten 7 Jahre. Bei 27 Meinungen am Tisch kann das dauern. Und in Katalonien träumt man vom eigenen Staat. Es ist ein wenig realistischer Traum. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6670 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,46 gehandelt, der Dollar zu 93,52 Rappen. Das Wetter. In den meisten Regionen der Schweiz überwiegen heute die Wolken. In Graubünden kann es auch etwas regnen. Im Westen wird es freundlicher, vor allem in den Bergen. Die Temperatur beträgt im Norden um 7 Grad, im Süden etwa 10 Grad. Morgen Freitag liegt über dem Mittelland gebietsweise Nebel, sonst wechseln sich Wolken und Sonne ab. Am Wochenende ist es vor allem in den Föhnregionen freundlich, im Westen und Süden nimmt die Bewölkung zu und am Sonntag kann es in diesen Regionen auch etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad.
Im Gaza-Konflikt schweigen also die Waffen. Fürs Erste halten sich beide Seiten an den Vertrag, der gestern Abend in Kairo unter ägyptischer und amerikanischer Vermittlung ausgehandelt wurde. Doch viele Fragen bleiben. Aus Jerusalem Philipp Scholtmann.
Jubel bis in die Nacht in Gaza. Nach 8 Tagen unter Dauerbeschuss können die Leute wieder ohne Angst auf die Straße. Die Anspannung lässt nach. Allerdings, es gibt mehr als 160 Tote zu beklagen allein im Gazastreifen und noch liegen viele Verwundete in den Spitälern und hunderte Gebäude sind beschädigt oder zerstört. In Gazas Straßen wird die Waffenruhe dennoch als palästinensischer Sieg gefeiert. Die Hamas mit ihrem bewaffneten Widerstand habe Israel die Stirn geboten. Tatsächlich ist der Prestigegewinn für die islamistische Bewegung beachtlich, bei der heimischen Bevölkerung, aber auch international. An der Hamas kommt in der Nahostpolitik künftig niemand mehr vorbei. Was die Hamas mit ihren Raketen allerdings effektiv erreicht hat, darüber gehen die Meinungen heute auseinander. Hamas-Chef Mashaal verweist auf den diffuseren Teil im Kairoer Abkommen. Wird Israel die Grenzen wirklich öffnen und mehr als nur einen Spalt weit? Der Hamas-Chef verlangt es. Über die Umsetzung soll ab heute Abend diskutiert werden. Der Vertrag gibt nur eine allgemeine Richtung vor. Doch es scheint sehr zweifelhaft, dass Israel tatsächlich bereit ist, die Blockade des Gazastreifens zu beenden. Dennoch ein guter Tag für die Region. Die Aussichten auf eine Verständigung seien da und diese Waffenruhe werde eine Weile halten, sagt der frühere Direktor im israelischen Außenministerium Alon Liel gegenüber Al Jazeera.
There will be no hostile fire from the Gaza Strip into Israel whatsoever. And from our point of view, this is a victory.
Regierungssprecher Mark Regev wiederum spricht von einem israelischen Sieg. Israel wollte, dass das Land nicht mehr beschossen werde aus dem Gazastreifen. Dieses Ziel wurde im Vertrag garantiert, sagt Regev. Jede Seite versucht den Deal der eigenen Bevölkerung im besten Licht zu verkaufen. Sieg, soweit allerdings mochte Regevs Chef selbst nicht gehen. Ein Erfolg vielleicht, aber kein Sieg. Premierminister Netanyahu warnte düster, Israel sei bereit, mit noch größerer Härte zu reagieren, falls nötig. Netanyahu stellt sich im Januar zur Wiederwahl. Es gibt die Israeli, die zwar Härte, aber keinen Einmarsch mit all seinen Risiken wollten. Es soll laut Umfrage die Mehrheit sein. Und es gibt jene, die jetzt enttäuscht sind, dass die Hamas nicht noch viel stärker bombardiert wurde. Im Süden Israels ist die Enttäuschung besonders groß, in den Gemeinden, die dem Raketenbeschuss ausgesetzt waren. Dort gab es nach dem Beginn der Waffenruhe sogar Protestdemonstrationen. Heute bleiben die Schulen geschlossen, zur Sicherheit. Aber auch im Süden Israels herrscht Erleichterung, dass die Tage mit ständigem Sirenenalarm vorbei sind, fürs Erste jedenfalls.
Frauen sollen länger arbeiten müssen, nämlich wie die Männer bis sie 65 sind, statt wie wir heute bis 64. Das ist eines der Mittel, mit denen der Bundesrat rote Zahlen bei der AHV verhindern will. Rentenalter 65 für Frauen. Wie kommt das in der Bevölkerung an? Monika Zumbrunn hat in der Berner Altstadt Passantinnen und Passanten befragt.
Für einzelne Befragte ist ein höheres Frauenrentenalter schlichtweg eine Zumutung.
Wenn man ab 50 kommt, stellt man fängt und dann soll man bis 65 arbeiten, das ist, sehe ich nicht so ganz. Ich denke, es müsste andere Möglichkeiten geben, aber die kann ich nicht sagen.
Wenn man so schaut, denke ich auch, 65 ist schon bei den Männern ein bisschen hoch. Also ja, Alter ist es noch nicht, aber gleich.
Die meisten allerdings sind dafür, dass Frauen bis 65 arbeiten sollen.
Ja, ich würde sagen, das ist in Ordnung, weil schliesslich sind wir ja alle gleich, egal ob Mann oder Frau, und darum sollten wir auch gleich lang eigentlich können schaffen dürfen schaffen.
Also ich meine, Männer müssen ja auch bis 65 schaffen, also können die Frauen ja auch bis 65 schaffen, oder?
Für mich kommt es eigentlich jetzt nicht so drauf an.
Ich denke, es ist richtig, weil für alle das gleiche Recht und die gleichen Pflichten.
Allerdings knüpfen ebenfalls die meisten eine Bedingung daran.
Also rein aus einem emanzipatorischen Gedanken aus finde ich das an und für sich richtig. Aber das heisst natürlich, dass die Frauenförderung in dem Sinne müsse stattfinden, dass, sagen wir mal, ein gleicher Lohn auch gewährleistet wäre.
Aber eigentlich sollte dort natürlich auch Gleichberechtigung sein, wenn dann schon beide gleich lang arbeiten, auch gleich viel verdienen.
Es ist auf dem Buckel der Frauen, dass sie nicht gleich viel verdienen. Die Frauen machen sonst schon viele soziale Sachen, oder?
Die Frauen mit 64, das ist eigentlich schon das Thema, das lange ansteht. Also, glaube ich, sollte man sich das mal wagen. Aber die Bedingung ist, dass sie aber gleichberechtigt werden mit den Löhnen und allem drum und dran. Sonst gibt es halt einen grossen Gegenwind. Das ist offensichtlich.
Passanten und Passantinnen zum Rentenalter 65 für Frauen. Dieses soll ja mithelfen, dass die AHV nicht ins Minus rutscht, sondern finanziell so gesund bleibt, wie sie es derzeit noch ist. Anders sieht es bei den Pensionskassen aus. Dort haben manche Kassen bereits heute Probleme. Die Reformvorschläge des Bundesrats scheinen deshalb dringend. Doch für Sozialminister Alain Berset wird das eine schwierige Aufgabe. Dominik Meyer.
Zwei Entwicklungen rütteln an der zweiten Säule. Die Pensionskassen verdienen zu wenig mit ihren Geldanlagen. Und gleichzeitig muss das Geld länger reichen, weil wir immer länger leben. Probleme haben vor allem Kassen in Branchen, in denen die Menschen wenig verdienen. Hans-Peter Konrad vom Pensionskassenverband ASIP sagt es so.
Die Ampel steht eher Richtung Rot, weil bei den Minimalkassen kein Spielraum besteht.
Konkret müssen heute bereits bei einzelnen Kassen die aktuell Erwerbstätigen mit ihrem Geld die Renten der Pensionierten mitfinanzieren. Das sei nicht haltbar, sagt Colette Nova, Vizedirektorin des Bundesamts für Sozialversicherungen, denn darunter würden die Erwerbstätigen leiden.
Es ist nicht so, dass man einfach warten kann und dass das niemandem wehtut, was da heute abläuft. Es tut ganz klar jungen und jüngeren Versicherten weh.
Deshalb hat der Bundesrat gestern einen tieferen Umwandlungssatz vorgeschlagen. Pensionierte würden also weniger Rente erhalten. Für Linke und Gewerkschafter ist das offiziell ein rotes Tuch. Doch gemäßigte Stimmen wie Gewerkschafter Martin Flügel geben sich gesprächsbereit.
Grundsätzlich anerkennen wir, dass man über den Umwandlungssatz sprechen darf, aber immer mit den entsprechenden Kompensationsmaßnahmen,
sagt der Präsident des Gewerkschaftsverbands Travail Suisse. Auch der Bundesrat will Kompensationsmaßnahmen. Er will garantieren, dass die Renten für Leute mit kleinem Einkommen nicht sinken. Doch der Umwandlungssatz ist nicht das einzige Problem der zweiten Säule. Ein weiterer Konflikt dreht sich um die privaten Lebensversicherer. Fast ein Drittel der Arbeitstätigen in der Schweiz haben ihr Pensionskassengeld bei Konzernen wie AXA Winterthur, Swiss Life oder Baloise. Und diese erzielen stattliche Gewinne mit den Pensionskassenprämien gegen Tod und Invalidität. Die Versicherten müssten viel mehr von diesen Gewinnen erhalten, fordert Gewerkschafter Martin Flügel.
Die Lebensversicherungen profitieren heute von der zweiten Säule sehr stark und viel Geld, das da an die Lebensversicherungen fließt, gehört den Versicherten und muss auch zu den Versicherten und zu den Renten kommen.
Beim Bundesrat rennen die Gewerkschafter halboffene Türen ein. Die Regierung prüft, wie die Gewinne besser und fair verteilt werden könnten und ob die Aufsicht strenger werden muss. Dagegen werde sich die Branche wehren, kündigt Lucius Dürr an, der Direktor des Versicherungsverbands.
Ich muss schon darauf hinweisen, dass Gewinne, die erzielt werden, ja nicht in der Kasse bleiben, sondern die werden einerseits investiert oder insbesondere zur Kapitalbildung gebraucht. Wir müssen sehr, sehr viel Kapital hinterlegen. Da braucht es einen gewissen Gewinn. Von dort her drängen sich keinerlei Änderungen auf.
Sozialminister Alain Berset hat ein Problem. Die zweite Säule braucht dringend Reformen. Um die Linke an Bord zu holen, muss er die Pensionskassenanbieter stärker an die Kandare nehmen. Doch damit bringt er die Versicherungen gegen sich auf.
Die Gesamtreform der Altersvorsorge ist Thema im Tagesgespräch mit Bundesrat Alain Berset um 1. Informatikprojekte beim Bund sorgen immer wieder für Ärger. Das 150-Millionen-Debakel in Sieme bei der Finanzverwaltung ist ein besonders gravierendes Beispiel dafür. Im Frühling hat nun der Bund ein neues, viel kleineres Informatikprojekt ausgeschrieben und prompt gibt es wieder Streit und Verzögerungen. Inlandredaktor Sascha Buchbinder.
Theoretisch sind öffentliche Ausschreibungen eine feine Sache. Sie halten die Kosten tief, sie verhindern Korruption und Vetternwirtschaft. Allerdings steckt auch bei öffentlichen Ausschreibungen der Teufel im Detail. Denn was nützt ein Wettbewerb, wenn mit gezinkten Karten gespielt wird? Beispielsweise, weil die Jury längst weiß, wem sie den Auftrag zuschanzen will. Das Bundesverwaltungsgericht stellt nun fest, die Spielregeln in solchen Fällen sind nicht klar. Es gibt noch keine nennenswerte Praxis und so schlägt das Gericht nun selbst einen Pflock ein. Es geht um eine Software, über die dereinst die Direktzahlungen für Bauern abgerechnet werden. 1,5 Millionen Franken soll die Software kosten. Das ist vergleichsweise bescheiden. Im April wurde das Projekt korrekt ausgeschrieben. Am Ende des Wettbewerbs machte die Firma A in einem Fotofinish das Rennen. Eigentlich könnten die Arbeiten beginnen, aber das hat das Bundesverwaltungsgericht nun verboten. Weil nämlich in der Wettbewerbsjury ein Mitarbeiter des Bundes saß, der noch vor kurzem in der Privatwirtschaft gearbeitet hat. Und nicht irgendwo. Der Mann hatte jene Firma A mit aufgebaut, die nun das Rennen gemacht hat. Als die knapp unterlegene Firma B davon Wind bekam, zog sie vor Gericht. Das Bundesamt für Logistik, das den Auftrag vergab, macht geltend, dass bei einem so hochspezialisierten Projekt keine Fachleute zu finden seien, die nicht irgendwo irgendwie mit dem einen oder anderen Konkurrenten verbandelt sind. Außerdem mahnt es zur Eile. Wenn die Arbeiten nicht wie geplant beginnen könnten, dann werde das System der landwirtschaftlichen Direktzahlungen gefährdet. Das Bundesverwaltungsgericht lässt das nicht gelten. Auf dem Spiel stehe das Vertrauen in die Fairness des Verfahrens. Deshalb müsse auch bei öffentlichen Vergaben schon der Anschein der Befangenheit vermieden werden. Der Juryentscheid wurde noch nicht aufgehoben, aber das Bundesamt muss nun noch einmal eingehend begründen, weshalb es das Verfahren für fair hält. Die Vergabe bleibt so lange gestoppt.
Ab heute Abend ringen die EU-Regierungschefs um das EU-Budget für die nächsten 7 Jahre. Es geht um rund 1 Billion Euro, die einstimmig beschlossen werden müssen. Großbritannien, einer der Nettozahler, droht mit dem Veto, wenn das Budget nicht gekürzt wird. Premierminister David Cameron hat sich mit dieser Drohung weit aus dem Fenster gelehnt. Martin Alliot weiß, warum er das tut.
Als der britische Premierminister David Cameron vor einem Jahr sein Veto gegen den Fiskalpakt der Euro-Länder einlegte, wurde er von seinen eigenen konservativen Hinterbänklern gefeiert wie ein Drachentöter. Es lohnt sich offenbar für ihn, in Brüssel ungezogen zu sein. Diese Woche doppelte er nach.
I don't think it makes you a bad European. Because you want to have a tough budget settlement in Europe. I think it makes you a good European.
Er sei ein guter Europäer, weil er ein knappes Budget wolle. Und so verlangt Cameron ultimativ, dass die Ausgaben der Europäischen Union für die 7 Jahre ab 2014 eingefroren werden. Er will also höchstens den Inflationsausgleich erlauben, denn
I feel I've got the people of Europe on my side in arguing that we should stop endlessly picking their pockets and spending more and more money through the EU budget.
Er sei sich der Zustimmung der europäischen Wähler gewiss, wenn er die EU daran hindern wolle, den Bürgern immer mehr Geld aus den Taschen zu stehlen. Die Drohung steht im Raum, dass das Vereinigte Königreich den Finanzrahmen mit einem Veto torpedieren wird, falls reale Zuwächse vereinbart werden. Eine Umfrage zeigte übers letzte Wochenende, dass 56% aller britischen Wähler in einer Volksabstimmung für den Austritt aus der EU stimmen würden. Unter den Konservativen steigt dieser Anteil auf 68%. Diese Woche formulierte der konservative Abgeordnete David Davis, der Cameron einst bei der Wahl des Parteivorsitzenden unterlegen war, das Programm der Gegner.
We need a new deal with Europe. One which keeps the trade and cooperation with our European partners, but which also keeps lawmaking in Westminster, not in Brussels.
Er forderte völlig neue Bedingungen der britischen Mitgliedschaft. Handel ja, aber keine Vorschriften mehr aus Brüssel. Das geht sehr weit und zeigt, unter welchem Druck Cameron steht. Ende Oktober verbündeten sich die rabiatesten Europa-Gegner seiner eigenen Partei mit der opportunistischen Labour-Opposition. So forderte das Unterhaus eine reale Senkung der EU-Ausgaben. Der Wunsch bindet Camerons Hände nicht direkt, aber das Unterhaus wird dereinst einen Kompromiss aus Brüssel billigen müssen. Beliebig oft wird sich Cameron nicht von seiner eigenen Fraktion blamieren lassen können. Technisch hängt alles von den Verrenkungen der Labour-Partei ab, die offen mit der euroskeptischen Grundstimmung in der Bevölkerung flirtet. Oppositionsführer Ed Miliband gab allerdings diese Woche vor dem Arbeitgeberkongress wieder Gegensteuer.
If you believe your future lies within the European Union, I will fight your corner. I will fight your corner for Britain to remain within the European Union.
Er stellte sich auf die Seiten derer, die an der britischen Mitgliedschaft festhalten wollten. Dass diese Frage überhaupt beantwortet werden muss, zeigt, wie brüchig die Bande geworden sind, die das Inselreich mit dem Kontinent verknüpfen.
Und nun von Martin Alliots Inselreich auf den Kontinent zu Urs Bruderer nach Brüssel, wo der große EU-Budgetgipfel das Feilschen um Einnahmen und Ausgaben für die nächsten 7 Jahre beginnt. Urs Bruderer, wie kommt der Mann mit seinem Anti-EU-Gepolter da an? Ist man not amused?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Cameron nervt. Kein Regierungschef instrumentalisiert die EU-Bühne derzeit so stark wie er für rein innenpolitische Zwecke. So sieht das aus Brüsseler Sicht aus. Und er spielt dabei immer mit dem höchstmöglichen Einsatz. Wir haben es gehört, es schwingt irgendwie immer die Drohung mit, dass Großbritannien die EU verlassen könnte. Und das kann die EU, die selber derzeit in einer tiefen Krise steckt, ganz und gar nicht gebrauchen.
Und in der Sache, findet Cameron denn Verbündete in seinem Kampf gegen ein höheres Budget? Helfen ihm da die anderen vergleichsweise reichen Länder, allen voran Deutschland zum Beispiel?
Es sieht derzeit tatsächlich danach aus. Die reichen Länder heißen in der EU ja Nettozahler, weil sie schießen mehr in die EU-Töpfe rein, als sie rausholen. Und darum sind sie nicht unglücklich, wenn das Budget der EU tatsächlich klein bleibt oder klein wird, kleiner wird sogar. Umgekehrt sehen es natürlich die Nettoempfänger und umgekehrt sehen es auch die Brüsseler Institutionen. Sie verweisen mit einem gewissen Recht darauf, dass das EU-Budget in den letzten Jahren viel langsamer gewachsen ist als das der Staaten, dass die EU gleichzeitig neue Aufgaben übernommen hat und dass ihr Budget verglichen mit dem der Staaten ohnehin verschwindend klein ist. Die EU kostet die EU-Bürger im Jahr 300 Franken pro Kopf, nicht einmal ganz. Kurz, Brüssel ist der falsche Ort, wenn man wirklich sparen muss. So argumentiert man in Brüssel.
Es wird zäh werden in den nächsten Tagen, der Gipfel länger oder kürzer. Gibt es denn noch andere Konfliktlinien außer Nettozahler gegen Nettoempfänger in der Schar dieser 27?
Ja, und das macht die Sache erst richtig kompliziert. Der größte Topf in Brüssel, Finanztopf, ist ja der für die Landwirtschaft, also die Direktzahlungen für Bauern. Länder mit einer großen Landwirtschaft, Frankreich zum Beispiel, wollen diesen Topf nicht anrühren, die wollen den groß behalten. Oder nehmen Sie den EU-Topf für arme Regionen. Von dem haben zum Beispiel in der letzten Finanzphase die ostdeutschen Länder voll profitiert. Jetzt geht es ihnen inzwischen aber so gut, dass ihre Ansprüche zurückgehen. Also kämpft Deutschland jetzt für eine neue Zuteilung der Ansprüche aus diesem Topf und sucht dann dafür natürlich Verbündete unter den anderen Ländern, also Länder, die auch Regionen haben, denen es nicht mehr so schlecht geht wie vor 7 Jahren, die darum weniger Anspruch hatten. Kurz, Sie sehen, es ist alles schrecklich kompliziert, im Großen wie im Kleinen.
Und weshalb braucht man überhaupt einen 7-Jahres-Plan? Könnte man das Budget nicht Jahr für Jahr machen, wie es in den einzelnen Ländern üblich ist oder in den Vereinigten Staaten von Amerika?
Ein Grund ist, dass zum Beispiel gerade die Aufbauhilfe für schwache Regionen immer auf mehrere Jahre angelegt ist. Wenn man da Jahr für Jahr neu ums Geld streiten müsste, könnte man nicht mehr vernünftig planen. Der zweite Grund ist, dass die EU eben kein Land ist und das macht den Budgetprozess so kompliziert, wie er jetzt ist. Es gibt Leute, die sagen, dass Brüssel genau darum 7-Jahres-Budgets macht, weil diese Verhandlungen so furchtbar schmerzhaft sind. Hätte man diese Verhandlungen nicht, würde in Brüssel wohl institutionalisierter, bürokratischer Dauerkrieg ums Geld herrschen.
Das waren Informationen von Urs Bruderer aus Brüssel. Barcelona und Madrid sind nicht nur im Fußball Kontrahenten. Barcelona und die reiche nordostspanische Region Katalonien drohen nämlich mit der Abspaltung von Spanien, von dem sie sich seit jeher vernachlässigt und als Goldesel missbraucht fühlen. Mit der Wirtschaftskrise haben sich diese Spannungen noch verstärkt. Die Parlamentswahlen am Sonntag sind deshalb auch eine Art Plebiszit darüber, wie ernst es den Katalonen mit ihren Abspaltungsgelüsten ist. Alexander Gschwind.
Glaubt man den Umfragen oder hört sich um auf der Straße, so sind die Meinungen gemacht. Die Befürworter eines unabhängigen Katalonien könnten bei der vorgezogenen Regionalwahl vom 25. November 60% oder mehr Stimmen auf sich vereinigen. Ein eigener Staat ist letztlich eine Frage der Würde, meint ein Passant auf Barcelonas Avenida Diagonal.
Es un llamamiento a favor de la dignidad como pueblo, de la dignidad como ciudadanos, del poder decir.
Aber auch ein Signal an die Finanzmärkte, fügt er hinzu. Solange wir mit Spanien in denselben Topf geworfen werden, sind wir nicht mehr kreditwürdig. Noch hält sich in Katalonien hartnäckig das Vorurteil, als reiche Region stopfe man die Schuldenlöcher im restlichen Spanien. Dabei musste Katalonien schon vor Monaten unter den Schutzschirm der Madrider Zentralregierung flüchten, um seine dringlichsten Verbindlichkeiten zu decken. Die Regionalverwaltung des Unabhängigkeitsbefürworters Artur Mas sei auf mehr als 5 Milliarden Euro aus der Kasse des Zentralstaates angewiesen, weil nur dieser noch Zugang zu den Finanzmärkten hat, nachdem ihre eigenen Schuldpapiere von den Ratingagenturen auf Ramschniveau heruntergestuft wurden, erinnert Victoria Prego, Chefkommentatorin des Madrider Regierungsblattes El Mundo. Lakonisch.
Necesita los 5.000 millones y necesita que España tenga crédito en los mercados, porque solo el Reino de España tiene todavía los mercados abiertos.
Auch das regionale Unternehmertum als traditioneller Sponsor des katalanischen Nationalismus warnt vor separatistischen Abenteuern. Als erster drohte José Manuel Lara, Seniorchef des größten iberischen Verlags Imperiums Planeta, mit dem Wegzug aus Barcelona, was für die traditionelle Bücherstadt ein Fiasko wäre. Redet miteinander, forderte er die Politiker leidenschaftlich auf. Ein unabhängiges Katalonien würde bloß irreparablen Schaden anrichten mit unbezahlbaren Kosten.
Dialogo, por favor, dialogo. Creo que la independencia de Cataluña es un mal irreparable para unos y para otros.
Auch Antonio Brufau vom Energiekonzern Repsol stößt ins selbe Horn und der katalanische Unternehmerverband droht für den Fall eines Unabhängigkeitsreferendums hinter den Kulissen bereits mit der Nein-Parole. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Kataloniens Wirtschaft ist stark exportorientiert, lebt zu 3/4 ihres Umsatzes von Geschäften mit Restspanien und der Europäischen Union. Nach einem freiwilligen Austritt aus Spanien drohen ihr nicht nur neue Zollschranken, sondern auch eine langwierige Neuregelung des Zugangs zum europäischen Markt, ließ die Brüsseler Kommission vorsorglich wissen. Die katalanische Regierung bezeichnete diesen UKAS zwar sichtlich irritiert als verfrüht, da eine solche Abstimmung noch gar nicht angesetzt sei. Aber selbst Josep Antoni Duran i Lleida, christdemokratischer Juniorpartner des katalanischen Regierungschefs Artur Mas, mahnt zu nüchternem Realismus. Wir müssen mit Madrid im Gespräch bleiben. Reicht doch ein einziges Veto in der EU, um unsere Pläne zu blockieren.
Hay que ser sensatos y decir las cosas como son. Para cambiar un tratado también se exige unanimidad hoy por hoy de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Razón por la cual.
Und Spaniens Außenminister Margallo schiebt vielsagend nach.
Nos equivocaríamos si planteásemos el tema como si España vetaría. Es decir, vetarían.
Wer glaubt, es bleibe beim Veto Spaniens, täuscht sich gewaltig. Es wird noch sehr viel mehr Einsprüche geben von anderen EU-Mitgliedern.
13 Uhr. Bundesrat Alain Berset ist Gast im Tagesgespräch, erklärt seine Reformideen für die Altersvorsorge. Im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags Thomas Fuchs.
Im Gaza-Konflikt hat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zunächst gehalten. Sie gilt seit Mitternacht. Die Hamas feierte die Feuerpause als großen Sieg und verlangte, dass Israel seine Blockadepolitik beende. Der britische Premierminister David Cameron hat für das EU-Gipfeltreffen harte Verhandlungen angekündigt. Die zweitägigen Beratungen beginnen heute. Es geht um den EU-Finanzplan 2014 bis 2020. Cameron verlangt massive Ausgabenkürzungen. Und der Bund hat im vergangenen Jahr 80% seiner Aufträge in der Deutschschweiz vergeben. Der Bundesrat will nun prüfen, wie der Anteil der Vergaben in die Westschweiz und ins Tessin erhöht werden könnte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.